meine Identität neu an Gottes Realität ausrichten. Es gibt in unserer heutigen Zeit eine Frage, die keine Generation los wird. Jung und alt, reich oder arm, erfolgreich oder gescheitert, diese Frage, sie taucht immer wieder auf. Wer bin ich? Manchmal flüstert diese Frage ganz leise und manchmal wird sie ganz laut. Manchmal kommt sie so nachts um die Ecke, wenn es still ist, und manchmal mitten im Alltag ohne Vorwarnung. Wer bin ich? Auch ich kenne diese Frage. Als ich jünger war, hat sie mich anders beschäftigt wie jetzt. Heute ist etwas ruhiger über diese Frage geworden und doch hat sie eine andere Qualität. Diese Frage, wer bin ich, sie verschwindet nicht. Wer bin ich wirklich? Was macht meinen Wert aus? Unsere Gesellschaft hat auf diese Frage 1000 Antworten parat. Wenn ich durch den Drogeriemarkt laufe, jedes zweite Regal verspricht mir, mich besser zu fühlen, besser auszusehen, mehr zu sein. Und wenn ich die sozialen Medien angucke, auch da begegnet mir so manches. Und sogar der moderne Satanismus erlebt gerade einen Aufschwung, nicht weil Menschen böse werden wollen, sondern weil er verspricht, was so viele ersehnen. Selbstbestimmung, Freiheit, Individualität. Was als Spielerei beginnt, kann jedoch da tiefer führen, als man ahnt. Und dann der neueste Trend, das Prinzip, das eigene Aussehen maximal perfektionieren. Um jeden Preis. Harte Diäten, kosmetische Eingriffe und die extremste Form, so habe ich sie neulich gelesen, von jungen Leuten, was mich zutiefst erschüttert. Menschen schlagen sich mit Gegenständen gegen die Gesichtsknochen, um ihre Gesichtsform zu verändern, nur um eine Antwort zu bekommen. Wer bin ich? Was macht mich aus? Das klingt ja eigentlich absurd. Aber es zeigt, wie verzweifelt Menschen auf diese Frage nach Antworten suchen. Denk an Franz Kafka, einer der bedeutendsten Schriftsteller des 20. Jahrhunderts. Äußerlich anerkannt, begabt, gebildet. Innerlich ein Mensch, der sich sein ganzes Leben lang fremd war. In seinem Tagebuch schrieb er sinngemäß, er fühle sich wie jemand, der hinter einer Glasscheibe lebt. Er sieht das Leben, aber kann es nicht wirklich berühren. Kafka ist kein Einzelfall, er ist ein Spiegel. Und der Theologe Timothy Keller bringt es nochmal auf einen ganz anderen Punkt. Wenn du deine Identität aus deiner Arbeit machst und erfolgreich bist, steigt dir das zu Kopf. Wenn du scheiterst, geht es dir ans Herz. Und ich glaube, das gilt nicht nur für die Arbeit. Es gilt für alles, worauf wir unsere Identität bauen. Warum ist diese Frage gerade so brennend in unserer Zeit? Deutschland hat eine komplizierte Geschichte mit der Identität. Der Zweite Weltkrieg hat Narben hinterlassen, die bis heute das Selbstbild prägen. Dazu kommen Migration, Globalisierung, die Ost-West-Unterschiede, wirtschaftlicher Druck und Vertrauensverlust in unsere Institutionen. Das Ergebnis? Menschen fühlen sich orientierungslos. Viktor Frankl nannte es das existenzielle Vakuum. Menschen haben alles zum Leben, aber keinen Grund mehr zum Leben. Und Erich Fromm schrieb, moderne Menschen seien äußerlich frei, innerlich aber tief entfremdet. Die Unsicherheit wächst, die Einsamkeit wächst und mit ihr die Angst. Und mitten in diese Wirklichkeit, mitten in diese Realität, spricht Psalm 103. Dieser Psalm 103 ist nicht nur ein Lobgesang. Nein, er ist eine Identitätserklärung. Schritt für Schritt zeigt er mir, was es bedeutet, als Kind Gottes zu leben und die eigene Identität nicht aus dem wechselnden Wind der Umstände zu beziehen, sondern aus der unveränderlichen Wirklichkeit Gottes. Ein erster Gedanke, ich bin mir nicht selbst überlassen. David beginnt mit sich selbst. Er beginnt mit Gott. Und das ist schon bemerkenswert, denn wir würden vielleicht zuerst über unsere Gefühle, über unsere Probleme sprechen, über das, was gerade nicht so stimmt, und David tut völlig das Gegenteil. Er richtet seinen Blick auf Gottes Wirklichkeit. Lobe den Herrn, meine Seele, und was in mir ist, seinen heiligen Namen. David spricht zu seiner eigenen Seele. Warum? Weil unsere Seele nicht immer die Wahrheit sagt. Manchmal fühlen wir uns so stark, manchmal fühlen wir uns völlig zerbrochen, manchmal voller Glauben und dann gibt es wieder Momente voller Zweifel. Manchmal wertvoll und manchmal wertlos. Wer aber seine Identität auf die Gefühle baut, wird ständig hin und her geworfen. Wer aber seine Identität auf Gott hin ausrichtet, nach Gott sich orientiert, der wird fest in seiner Identität. Gott, du bist da. Gott, du bist gegenwärtig. Gott, du stehst über allem. Gott, du hast den Überblick. Wer bin ich? Du bist dir nicht selbst überlassen, sondern Gott ist in deinem Leben gegenwärtig. Ein zweiter Gedanke, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. David kennt die Gefahr des Vergessens und vielleicht kennen wir sie auch. Wir erinnern uns doch viel leichter an Enttäuschungen als an Gottes Treue, an Verletzungen als an seine Segnungen. Und deshalb mit Nachdruck sagt David, vergiss nicht. Vergiss nicht seine Bewahrung, vergiss nicht seine Führung, seine Geduld, vergiss nicht seine Güte. Wenn man das nochmal vom hebräischen Urtext anguckt, dieses kleine Wort vergiss, bedeutet das, hüte seine Bewahrung. Bewahre seine Führungen in deinem Leben, hüte die Erlebnisse, wie er geduldig war. Bewahre, wie er dir gütig war. Denn Gottes Wohltaten, sie sind keine bloße Erinnerungen, sondern sie formen unsere Identität. Gottes Wohltaten formen unsere Identität. Bevor ich abends oft schlafen gehe oder auch beim Mittagsschlaf, da gehe ich immer noch mal diesen Abschnitt bis zum Schlafen durch. Jedes einzelne Moment, jede einzelne Aufgabe, jede einzelne Begegnung, jedes einzelne Leid, all das, was mich umtreibt, und das bespreche ich noch mal mit Gott und erinnere mich an das, was er mir Gutes getan hat. Und dann schlafe ich ein. Du bist nicht vergessen, das ist meine Identität, sondern von Gott beschenkt. Der dir alle deine Sünde vergibt und heilet alle deine Gebrechen. Hier berührt David einen ganz tiefen Schmerz. Es gibt vieles in unserem Leben, aufgrund von unserer Vergangenheit, wo wir schuldig geworden sind. Und je älter ich werde, merke ich, dass genau diese Geschichten, ob groß oder klein, sich immer wieder erinnern. Da werde ich immer wieder dran erinnert. Und es kann manchmal auch zu einer Last werden. Wenn man merkt, was da so manches im Leben vielleicht nicht wirklich gut gelaufen ist. Aber nicht diese Schuld ist meine Geschichte, meine Identität, sondern Gottes Wirklichkeit spricht eine ganz andere Sprache. Er vergibt alle deine Sünden. Nicht ein Teil. Nicht die kleinen, nicht die unbequemen Geschichten. Nein, alle Sünden werden vergeben. Durch das Kreuz Jesu Christi ist die Macht der Anklage gebrochen. Vergeben ist vergeben, getilgt ist getilgt. C.S. Lewis schreibt, jedes Mal, wenn wir vergeben, brechen wir ein weiteres Glied in der Kette, die uns gefangen hält. Das ist meine Identität. Ich bin nicht meine Schuld. Es ist alles vergeben durch Gott in Jesus Christus. Meine Vergangenheit hat nicht das letzte Wort über mein Leben. Es hat Gott. David gibt uns noch eine weitere Antwort auf die Frage, wer bin ich, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit. Also wir sind nicht nur Menschen, die Vergebung erleben, sondern wir sind sogar nicht nur gerettet, sondern wir sind sogar gekrönt. Gekrönt mit Würde. Gekrönt mit Ehre. Gekrönt mit der Zugehörigkeit zu Gott. Oder anders formuliert, gekrönt mit Gnade und Barmherzigkeit. Gnade heißt, Gott schenkt mir, was ich nicht verdient habe. Und Barmherzigkeit bedeutet, Gott sieht mein Leid, er wendet sich mir zu. Das ist es. Ich bin ein Königskind. Ich bin jemand, der von der Barmherzigkeit Gottes geprägt und getragen wird. Um nochmal Timothy Kelly zu zitieren, selbst wenn du 100-mal schlimmer wärst, als du bist, würden deine Sünden seine Barmherzigkeit nichts anhaben können. Wer bin ich? Du bist ein Königskind. Der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Ich denke, Sie kennen vielleicht noch Corrie ten Boom, wo wir so in unserer Zeit im Jugendkreis waren. Das war schon so 78 rum, 1980. Da gab es in Stuttgart die Premiere von dem Zufluchtfilm. Die Zuflucht, vielleicht sagt Ihnen das was. Über Corrie ten Boom. Und dieser Film hat mich nie mehr losgelassen. Und das finde ich so spannend. Corrie ten Boom war über 50 Jahre alt, als sie aus dem Konzentrationslager Ravensbrück entlassen wurde, als einzige ihrer Familie. Sie hatte alles verloren, ihren Vater, ihre Schwester Besti, ihre Heimat. Und was hätte da näher gelegen als Bitterkeit, als Rückzug, als zu sagen, Schluss damit? Und stattdessen reiste sie jahrzehntelang um die Welt und erzählte von Gottes Gnade. Sie schrieb, es gibt keinen Graben so tief, dass Gottes Liebe nicht tiefer reicht. Ich bin nicht auf meine Vergangenheit festgelegt. Ich kann auch im Älterwerden und im hohen Alter noch von Gott gebraucht werden. Das ist meine Identität. Meine Vergangenheit ist nicht endgültig. Gottes Möglichkeiten altern nicht. Seine Kraft kennt kein Verfallsdatum. Gottes Zukunft für dein Leben ist größer als deine Vergangenheit. Du bist nicht auf deine Vergangenheit festgelegt. Und dann sagt uns David noch etwas ganz Wichtiges. Der Herr schafft Gerechtigkeit und Recht allen, die Unrecht leiden. Wir kennen das, wie Unrecht einen zutiefst verletzen kann. Wie Unrecht einen schlaflose Nächte gibt. Wie Unrecht dann schlussendlich auch zu einer gebeugten Haltung kommt. Falsche Anschuldigungen, verletzende Worte, Missbrauch von Vertrauen. Und ich glaube, wir alle tragen kleinere oder größere Wunden aus Momenten, in denen wir ungerecht behandelt wurden. Eine kleine Geschichte, die wir erlebt haben als Familie. Eine ganz primitive Geschichte. Unser Sohn kommt immer wieder uns zu besuchen und dann kommt er nach Hause und sagt, hier Leute, was ist mit eurer Biotonne passiert? Die steht so komisch. Ich habe gedacht, da ist nichts dabei, geh raus, guck sie an, habe sie wieder auf den Platz gestellt. Und dann geht meine Frau nochmals raus und guckt auch nochmals nach, warum auch immer. Vielleicht hat sie auch Biomüll rausgetragen. Und dann sieht sie, dass die Rückleuchte des Autos kaputt ist. Und dann haben wir festgestellt, da ist jemand gegen die Biotonne gefahren. Und die Biotonne ist auf das Auto geknallt und hat das Rücklicht beschädigt. Wir haben dann die Polizei geholt, man muss das ja machen, und gucken, was los ist. Sie haben gesagt, vermutlich war da jemand geblendet von der Sonne und ist dann auf die Biotonne gefahren, Punkt, Punkt, Punkt. Oder es hat jemand mit dem Handy weiter noch sich beschäftigt. Ob da was rauskommt, das wissen Sie nicht. Sie nehmen es auf. Wir haben die Biotonne wieder an ihren Platz gestellt. Nur die Gerechtigkeit nicht. Das macht mit einem was. Auch so ganz kleine Geschichten. Und da stellt man sich dann oft die Frage, sieht das überhaupt jemand? Und David antwortet ganz klar, ja, Gott sieht es. Er sieht deine Ungerechtigkeit, die du erlebt hast. Er weiß darum. Und er vergisst keine Tränen und er vergisst kein Leid und auch keine schlaflose Stunde. Das bedeutet nicht, dass jede Ungerechtigkeit sofort verschwindet, aber es bedeutet, keine Ungerechtigkeit bleibt unbeachtet. Und weil das so ist, muss ich niemandem was nachtragen. Kann ich loslassen. Ich darf wieder neu vertrauen. Und die Frage, wer bin ich, heißt dann, du bist nicht deinem Unrecht ausgeliefert. Weil Gott darüber wacht und sich Gott darum sorgt. Er hat seine Wege Mose wissen lassen, die Kinder Israel sein tun. So wie das Mose erlebt hat, so erleben auch wir das in unserem Leben. Mose kannte nicht den ganzen Weg, aber er kannte die einzelnen Schritte mit Gott. Und bei uns ist doch das manchmal so, wir wünschen uns einen Scheinwerfer für die nächsten 10 Jahre und Gott schenkt uns oft eine Lampe für den nächsten Schritt. Wir buchstabieren das gerade in unserer Familie aufgrund von Krankheit. Man wünscht sich schon viel weitere Schritte. Aber Gott zeigt zuerst mal den ersten Schritt und daraus folgt dann der nächste Schritt. Und doch, das genügt. Gott schenkt uns oft eine Lampe für den nächsten Schritt, denn unsere Sicherheit liegt nicht darin, dass wir alles wissen, sie liegt darin, dass Gott den Weg kennt. Das ist meine Identität. Ich bin und du bist nicht orientierungslos. Ich bin angenommen und geliebt. Barmherzig und gnädig ist der Herr, geduldig und von großer Güte. Geduld kann man auch vom Hebräischen übersetzen, er ist lang der Nase. Also Gottes Zorn entflammt nicht sofort, sondern er begegnet uns mit Langmut. Und dann wird noch deutlich in diesem Psalm, wie sich ein Vater über Kinder erbarmt, so erbarmt sich der Herr. Gott begegnet mir nicht mit Ablehnung, nicht mit Misstrauen, nicht mit Härte, sondern Gott begegnet mir mit Liebe. Und so bin ich angenommen und geliebt. Wer bin ich? Die letzte Antwort aus diesem Psalm. Ich bin getragen von Gottes ewiger Gnade. Denn er weiß, was für Gebilde wir sind. Er gedenkt daran, dass wir Staub sind. Das ist es, wie unser Leben noch ist. Und ich werde langsam älter und bin kurz vor dem Ruhestand. Und da beschäftigt einen diese Frage, diese Aussage nochmal ganz anders. Da kriegt das Leben nochmal eine andere Perspektive und eine andere Qualität. Ein Mensch, so sagt die Bibel, ist in seinem Leben wie Gras. Er blüht wie eine Blume auf dem Felde. Und wie schnell vergeht eine Blume, ein Windstoß und sie ist weg. Und so ist auch mit meinem Leben. Doch in diese Vergänglichkeit spricht Gott dieses gewaltige Wort, die Gnade des Herrn währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Mein Leben steht in Gottes Gnade, heute, morgen und in Ewigkeit. Und das ist, wer bin ich? Du bist getragen von Gottes ewiger Gnade. Wer bin ich? Amen.